Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Der Münchner NSU-Mordprozess ist zum Verhandlungsbeginn wegen Befangenheitsanträgen der Verteidigung bis kommende Woche unterbrochen worden. Noch bevor die Anklage vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht verlesen wurde, vertagte das Gericht die Fortsetzung. Bis zum neuen Termin soll über die Anträge entschieden werden. Aus anderen politischen Prozessen ist diese Taktik bekannt. Mehr als 10 Jahre lang blieb die Gruppe, die sich Nationalsozialistischer Untergrund nannte, von den Sicherheitsbehörden unerkannt. Die Bundesanwaltschaft betont, es gehe um die Aufarbeitung einer Schuld der Angeklagten und nicht darum, Versäumnisse bei den Ermittlungen aufzuarbeiten. Dafür seien die politischen Untersuchungsausschüsse da. Der Prozess dürfte einer der größten der deutschen Nachkriegsgeschichte werden und mindestens 2 Jahre dauern. In den Kulturfragen geht es um die Frage, welche bedeutenden politischen Prozesse es in der jüngeren Geschichte Deutschlands gab. Wie haben der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, der Stammheimer RAF-Prozess die Republik verändert? Gehört der Münchner NSU-Prozess in diese Reihe? Was unterscheidet ihn davon? Darüber hat Michael Köhler mit dem Historiker Jürgen Zerowski gesprochen. Er ist Redakteur der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte und hat sich mit politischer Justiz befasst.
Das Verfahren hat so große Beachtung, nicht nur weil es um Versäumnisse der Sicherheitsbehörden geht, weil es um rechtsextremistische Morde geht, Morde aus rechtsextremistischen Motiven, sondern weil auch Antworten des Staates darauf erwartet werden, nicht nur Antworten der Angeklagten. Ist der NSU-Prozess, um mal ein irreführendes Wortfeld gleich zu Beginn zu benutzen, aufgrund seiner starken medialen Beachtung und Öffentlichkeit ein Schauprozess?
Nein, das ist er mit Sicherheit nicht. Er ist, wie Sie schon gesagt haben, ein ziemlich wichtiger Prozess, ein spektakulärer Prozess von politischer Bedeutung. Aber ein Schauprozess ist doch etwas anderes. Ein Schauprozess ist ein gelenktes Verfahren mit einer gelenkten Öffentlichkeit, oft auch mit einem gelenkten Verfahrensablauf bis hin zur Dressur von Angeklagten, wie wir sie in den stalinistischen Schauprozessen erlebt haben, und hat den Zweck, eine Legitimationsleistung im Sinne von Machthabern zu erbringen, die eben die Unabhängigkeit der Justiz nicht respektieren.
Das war schon ziemlich viele Kennzeichen auf einmal. Wenn wir also von politischer Justiz sprechen, dann ist das eigentlich schon ein in enge historische Grenzen gefasster Begriff, der hier gar nicht zutreffend ist.
Ich orientiere mich da an der Begriffsdefinition des Klassikers von Otto Kirchheimer, des Buches Politische Justiz. Und Kirchheimer sagt, politische Justiz gibt es seit dem Moment, seitdem es die moderne Justiz gibt. Das politische Feld wird immer auch in Teilen in der Justiz verhandelt werden. Und dementsprechend gibt es verschiedene Formen politischer Justiz. Es gibt politische Justiz im weitesten Sinne durchaus auch in ganz rechtsstaatlichen Formen. Denken wir an die Verfassungsgerichtsbarkeit, wo auch politische Fragen mitentschieden werden. Und gerade in den Tagen erleben wir ja, dass es da manchmal Rangeleien um die Abgrenzung gibt. Also es wäre naiv, so zu tun, als würde eine Justiz völlig jenseits der Politik existieren. Sie nimmt einen bestimmten Platz im System der Gewaltenteilung ein, aber dieses System als Ganzes ist ein politisches System.
Dann habe ich jetzt gerade gelernt, dass mein irriger Glaube, wenn wir von politischer Justiz sprechen, wir nur den Missbrauch der Gewaltenteilung meinen, also eine Form der Rechtsbeugung unter politische Ziele oder auch diktatorische Ziele, das ist nicht zutreffend.
Ich würde sagen, das ist analytisch nicht zutreffend. Das ist allerdings der überwiegende Gebrauch des Begriffes. Da muss man, glaube ich, jeweils ziemlich genau vorherschicken, was man genau meint.
Herr Zerowski, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen auf einige recht bekannte und auch im allgemeinen Bewusstsein, im kollektiven Gedächtnis, wie man so sagt, große Prozesse mal zu gucken, um vielleicht das ein oder andere festzustellen. Es gibt die großen Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte, den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, der von Anfang an auch ein riesiger Medienprozess war. Es gibt die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, es gibt die RAF-Prozesse und so weiter. Und bis hin jetzt zu dem NSU-Prozess. Prozess. Wie kennzeichnen die sich? Ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass der Nürnberger nicht nur eine Einübung in Demokratie, Justiz und Öffentlichkeit war, sondern auch so etwas wie der Beginn auf dem langen Weg zu einem internationalen Strafgerichtshof.
Das ist richtig, obwohl auf diesen Beginn erstmal ziemlich lange nichts gefolgt ist, wenn man von den allein in amerikanischer Regie durchgeführten Nachfolgeprozessen absieht. Aber das Menschenrechtsbewusstsein ist gestiegen und im Zusammenhang mit den Ereignissen vor allen Dingen in Ex-Jugoslawien und in Ruanda Mitte der 90er Jahre, in einer Zeit, als gerade der Kalte Krieg überstanden war und es sogar die Utopie gab, man hätte jetzt das Ende der Geschichte erreicht und würde fortan keine Konkurrenz zu rechtsstaatlichen Systemen mehr geben. Ich denke, aus diesem Kontrast heraus ist auch ganz stark das Bedürfnis erwachsen, solche Massenverbrechen strafrechtlich abzuurteilen, und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der hat ja da auch durchaus schon eine ganze Menge inzwischen geleistet.
Der Punkt war ja, dass nicht mehr Nationen schuldig gesprochen wurden, sondern individuelle Täter.
So ist es. Also ich denke, das ist auch der ganzen Kollektivschuldsrhetorik entgegenzuhalten, die ja immer eine Entlastungsfunktion haben soll, um sich von der historischen Verantwortung freizusprechen. Also in der ganzen Geschichte der Aufarbeitung der NS-Verbrechen ging es immer um individuelle Täter.
Ich habe bei der Vorbereitung von Ihnen ein Wort übernommen, das wir ein bisschen ausfalten müssen. Sie haben ja gesagt, im Grunde sind diese ganzen politischen Prozesse in vielerlei Hinsicht sogenannte Lernprozesse. Wie meinen Sie das? Dieses Wort ist ja verführerisch. Wer lernt da was? Lernen wir, wie Prozesse sich verändern? Lernt die Gesellschaft, demokratische Kultur die Prozesse? Wie meinen Sie das?
Also das ist natürlich ein doppeldeutiger Begriff. Lernprozesse sind Prozesse, die der Gesellschaft etwas vermitteln sollen. Es gibt auch ein pervertiertes Lernen. Das sind die Schauprozesse unter totalitären Diktaturen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Da sollen ja auch politische Botschaften gelernt werden. Aber in rechtsstaatlichen Prozessen, die sich an den rechtsstaatlichen Beweisregeln, an der Transparenz und Öffentlichkeit orientieren, auch da können Prozesse Lernprozesse sein, wenn zum Beispiel Sachverhalte grundsätzlicher aufgerollt werden. Das war etwa der Fall in den wichtigen Prozessen unter der Regie des Staatsanwalts und späteren Generalstaatsanwalts Fritz Bauer schon 1952 im Rehmer-Prozess, als es um eine Anklage wegen der Diskreditierung der Angehörigen des 20. Juli ging. Bauer hat damals im breiten Umfang Gutachten herangezogen, um die Frage des Widerstands ganz grundsätzlich aufzuziehen, und mit diesem Prozess, in dem der Major Rehmer, ein rechtsextremistischer Aktivist, der an der Niederschlagung des 20. Juli beteiligt gewesen war, verurteilt wurde. Mit diesem Prozess ist sehr viel dafür getan worden, dass der Widerstand dann verstanden und anerkannt worden ist. Ganz ähnlich später im Auschwitz-Prozess. Die in dem Zusammenhang entstandenen Gutachten waren also über lange Jahre hin auch wissenschaftliche Klassiker. Wer sich über den Holocaust, über die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen, über das System von Befehl und Gehorsam der SS informieren wollte, der hat eben diese als Bücher publizierten Gutachten zur Hand genommen.
Ich glaube, das war jetzt schon ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass diese Lernprozesse, wie wir jetzt weiterhin vielleicht sagen wollen, auch das politische Bewusstsein verändern und also eingebettet sind in einen größeren Erinnerungs- und Aufklärungszusammenhang. Also nach solchen Prozessen ist meistens gesellschaftlich und politisch etwas anders als vorher.
Das kann man so sagen, obwohl es natürlich immer davon abhängt, welchen Platz so ein Prozess im politischen Geschehen einnimmt. Also ich glaube, es wäre ein Missverständnis zu meinen, dass man Justiz instrumentalisieren kann, um solche gesellschaftlichen Lernprozesse herbeizuführen. Da müssen schon bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Da muss sich das, was sich im Gerichtssaal abspielt, schon auch in der Gesellschaft zunächst mal in irgendeiner Weise kondensiert haben. Und es muss eine gesellschaftliche Debatte geben, die sich dann auch im Gerichtssaal widerspiegelt. Also ganz künstlich sozusagen, qua staatsanwaltschaftlicher Verfügung, wird das nicht funktionieren.
Ist der NSU-Prozess, der in dieser Woche begonnen hat, schon ein Beispiel dafür?
Tja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil er gerade erst mal noch nicht alt ist. Ich würde glauben, dass von der Anlage her der Prozess kein Beispiel dafür ist. Ich glaube, dass die wichtigen Lernprozesse schon zum Teil stattgefunden haben, und zwar in den Untersuchungsausschüssen des Bundestags und mehrerer Landtage, die das Behördenversagen untersuchen. Ob der NSU-Prozess ein Beispiel für so einen Lernprozess wird, ist schwer zu sagen. Dagegen spricht, dass allein die juristische Problematik, nämlich der Tatnachweis oder der Nachweis der Tatbeteiligung von Frau Zschäpe und den Unterstützern, ziemlich kompliziert ist. Die Beweislage ist ziemlich kompliziert. Die juristischen Fragen, ich bin kein Experte, das lerne ich nur aus den Medien, aber sind wohl auch nicht ganz einfach. Die Bundesanwaltschaft hat eine Anklage verfasst, die dem gesunden Menschenverstand vollkommen einleuchtet. Aber natürlich muss das Gericht jetzt auch zu gerichtsfesten Befunden kommen. Und schon von dem Umgang mit der Öffentlichkeit her, der jetzt viel beklagt wurde, der sicher nicht optimal war, kann man, glaube ich, ableiten, dass sich das Gericht und der Senat sehr stark auf die eigentliche juristische Aufgabe konzentriert hat und die Öffentlichkeit einfach weniger im Blick hatte, als das etwa bei den vorhin angeführten Beispielen des Rehmer-Prozesses oder des Auschwitz-Prozesses der Fall war.
Nehmen wir noch zwei solcher Großprozesse, die derart öffentlich waren, dass sie doch viel verändert haben. Nicht zuletzt, weil auch die Rolle der Medien seither eine andere geworden ist. Es waren in gewisser Hinsicht sogar später dann Medienprozesse, nämlich also der RAF-Prozess. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte aber eine Sache kurz vorschalten, weil sie mir sozusagen aus zweiter Hand erinnerlich ist. Als ich nämlich noch Buchhändler war, gab es Bücher, die in den 80er Jahren noch gerne und viel gekauft worden, heute kaum noch bekannt sind. Die trugen den Titel Die Schuldfrage oder Wohin treibt die Bundesrepublik? Und die stammen von dem Heidelberger Philosophen und Psychologen Karl Jaspers, denn der hatte sich Mitte der 60er Jahre in die Verjährungsdebatte eingeschaltet, als es um die Verjährungsfrist für nationalsozialistische Verbrechen ging, die dann raufgesetzt und später ganz abgeschafft wurde. Wir erinnern uns, Innenminister Bender, Rudolf Augstein, der Spiegel-Herausgeber und Jaspers dominierten die Debatte. Und da hat sich ja auch massiv was verändert. Also das war ein wichtiger Beitrag für Vergangenheitsbewältigung und Fortentwicklung demokratischer Kultur. Stimmen Sie zu?
So würde ich das auf jeden Fall sehen. Das war ein langer Prozess, ein konflikthafter Prozess, ein Prozess mit einer kontroversen Debatte. Aber das ist genau das, was Demokratie ausmacht. Und Entscheidungen, die auf diese Art und Weise getroffen werden, haben dann doch oft den Vorzug, dass sie gesellschaftlich auch gut begründet und verankert sind. So wie eben jetzt bei uns die Nichtverjährbarkeit von Mord. Das erste Buch, das Sie erwähnt hatten, Die Schuldfrage, stammt ja schon aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und im Grunde hat Jaspers damals ja den Begriff der Schuld differenziert und eine Klassifikation von verschiedenen Schuldformen gemacht, wo auch klar ist, was ist justiziabel, was ist eine moralische Schuld, was ist eine historische Verantwortung oder wie er es auch nennt, metaphysische Schuld. Schade, dass das Buch nicht mehr so oft verkauft wird. Ich halte das für einen wirklichen Klassiker. Und er hat sich später dann ganz entschieden auch auf die Seite derer gestellt, die gegen eine Verjährung von Mord waren. Und wir merken das ja auch jetzt, dass zum Beispiel viele Strafverfahren gegen Menschen, die beteiligt waren an Terroraktionen, an Racheaktionen wegen Partisanenangriffen in Italien zum Beispiel, dass die erst jetzt justiziabel werden können, weil man in Zeiten des Kalten Krieges und aus Rücksichtnahme auf den Verbündeten in Italien auch sehr viele Dinge gar nicht erst hat öffentlich werden lassen. Also es wäre sicherlich der Gerechtigkeit überhaupt nicht gedient gewesen, wenn man irgendwann da einen justiziellen Schlussstrich gezogen hat. Den hat man schon sehr früh gezogen, was weniger schwere Straftaten betrifft. Das hat für das historische Bewusstsein manchmal die Folge, dass man vergisst, wie viele Körperverletzungen, Beleidigungen, Beraubungen etc. auch bei diesem NS-Regime mit im Spiel waren.
Wir haben begonnen unser Gespräch und versucht, den Begriff des Schauprozesses ein bisschen zu klären. Sie haben über gelenkte Prozesse gesprochen. Also meistens ist es ja reserviert für chinesische oder stalinistische Schauprozesse, wo es um Demütigung der Angeklagten gegen öffentliche zur Schaustellung, Dressur haben Sie es genannt, Legitimation der Diktatur etc. Wir haben über die Kriegsverbrecherprozesse kurz gesprochen, den Auschwitz-Prozess. Wir haben gerade die 60er Jahre mit der Verjährungsdebatte erwähnt. Wir müssen natürlich sprechen über den deutschen Herbst und die sogenannten RAF-Prozesse, für die ja extra ein Mehrzweckgebäude in Stuttgart-Stammheim gebaut wurde. Es gab eine Kontaktsperre, ein ganzes Gesetz dazu. Das Verrückte ist, dass nie wieder so viel außerhalb und innerhalb der Mauern kommuniziert wurde wie nach dem Kontaktsperregesetz. Was hat dieser Prozess beigetragen für die Wahrnehmung politischer Justiz in unserer bundesrepublikanischen Öffentlichkeit?
Also ich denke, das war damals schon eine ziemlich starke Spaltung in der Gesellschaft, wobei es eine Spaltung in eine große Mehrheit und eine kleine Minderheit war. Eine kleine Minderheit, die diesen Prozess als einen explizit politischen Prozess betrachtet hat. Die Angeklagten haben ja auch versucht, das so zu gestalten. Und
naja, die haben gesagt, sie führen Krieg gegen den Staat. Ne?
Sie führen Krieg gegen den Staat und betrachten sich als politische Gefangene. Und sie hatten damit eine gewisse Resonanz, die manchmal etwas zögerlich war. Da gab es dann kritische Distanz und doch eine Form von Verständnis. Klare Positionen wurden da erst so nach und nach gewonnen. Also wenn man an den berühmten Mescalero erinnert, jemand, der also aus einer Grundsympathie mit diesem linksextremen Terrorismus sich herausgearbeitet hat und das öffentlich erklärt hat. Interessant ist die strafrechtliche Reform, die Einführung des Tatbestands der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das könnte, soweit ich das als justizieller Laie, juristischer Laie sehen kann, eventuell auch bei dem jetzigen Verfahren eine Rolle spielen und entspricht im Grunde, obwohl man da manches kritisch sehen kann, weil die individuelle Zuordnung einer Handlung nicht immer ganz klar ist, aber natürlich in dem Moment, wo sich eine Gruppe verabredet zu Gewaltakten, um einer politischen Ideologie Vorschub zu leisten, gibt es natürlich schon so etwas wie einen Gesamtverantwortungszusammenhang. Also das ist immer ein rechtsstaatlicher Balanceakt. Jedenfalls ist das ein Erbe, was möglicherweise jetzt auch eine Rolle spielen könnte.
Ja, und es sind dann auch gleich neue Begriffe entstanden, ne? Sowas wie Isolationsfolter und ähnliche, die noch dem Wortfeld des linkssoziologischen aufgeblähten Sprachmilieus so ein bisschen entstammen. Aber immerhin haben Sie dann auch einen neuen Tatbestand beschrieben.
Ja, das waren also Vorwürfe, was die Haftbedingungen betraf. Es gab natürlich auch ganz spektakuläre Akte, wenn man an den Hungerstreik bis zum Tode von Holger Mainz denkt. Also es ging natürlich in diesen Verfahren dann letzten Endes und ja auch bei dem Schicksal der Angeklagten um Leben und Tod. Haben, ja. Das ist eine große Dramatisierung gewesen. Es gab ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat, das natürlich zum Teil geboren worden ist durch das Schlüsselereignis sozusagen der 68er-Bewegung oder ein Schlüsselereignis, den Tod von Benone sorgt, die Erschießung durch den Polizisten Heinz Kuras. Es gab da, glaube ich, auch sehr vieles, was in gewisser Weise unterbewusst war, also Projektionen von Vorstellungen über den Nationalsozialismus auf den bundesrepublikanischen Staat, von dem man sehr, sehr vieles heute sehr viel skeptischer betrachtet oder einfach auch als erledigt betrachtet.
Ja, wenn man sich die Protokolle anguckt, wenn dann Herr Bader den Vorsitzenden Richter, ich glaube Prinzing hieß er, mit Heil ansprach und von faschistischer Justiz spricht und so weiter, dann werden natürlich diese Kontinuitätsunterstellungen da gemacht. Ne?
Genau, und das allerdings bei einer Bewegung, die im Wesentlichen sich eben nicht wirklich mit dem auseinandergesetzt hat, was in Deutschland und in nationalsozialistisch besetzten Europa wirklich Realität war. Eine Ausnahme muss man da vielleicht bei Ulrike Meinhof machen, die als Journalistin sich mit solchen Themen beschäftigt hat. Aber das andere war eine linksradikale Symbolpolitik und man hat sich da in die Rolle von Opfern hinein projiziert. Ein extremer ideologischer Irrweg.
Dramatisierung kann man übrigens wörtlich nehmen, nämlich also nicht nur was die Selbsttötung der Angeklagten anging zum Schluss, sondern es ist ja auch jetzt in den jüngsten Jahren immer wieder Gegenstand von Ausstellungen, Filmen unterschiedlicher Art und Güte gewesen. Lassen Sie uns versuchen, in einer Schlusskurve vielleicht die Auswirkungen auf den gegenwärtigen NSU-Prozess hinzukriegen. Es hat ja auch andere rechtsextremistische oder Prozesse gegen Rechtsextremisten gegeben. Die haben aber nicht so viel Aufmerksamkeit gefunden. Woran liegt das? Weil man immer irgendwie doch glaubt, auch bei den Linksterroristen, die kann man noch irgendwie resozialisieren oder die kann man durch Haft vielleicht dann noch einmal auf einen geraden Weg kriegen. Aber bei Rechtsextremen ist das nicht so. Wie schätzen Sie das ein?
Das berührt die ganz schwierige Frage des Umfeldes. Also die RAF hatte natürlich ein Umfeld, das reichte weit in intellektuelle Kreise hinein. Damit will ich nicht sagen, dass die Leute sich unbedingt identifiziert haben mit dem, was die RAF gemacht haben, aber vielleicht doch kritisch gegenüber ihrer Behandlung waren. Also dieses Stichwort Isolationsfolter, das hat, glaube ich, schon bei vielen seiner Zeit verfangen. Und dieses Umfeld war zum Teil akademisch und war in der Publizistik präsent etc. Bei den Prozess, mit dem wir es jetzt zu tun haben, gibt es auch ein Umfeld. Und eine der Erwartungen, die sich auf ihn richtet, ist, dass das Umfeld geklärt werden soll. Ob das der Fall sein wird, sehe ich eher skeptisch.
Ja, denn alle hoffen ja, dass Frau Zschäpe ihr Schweigen bricht, liest man ständig. Ne? Aber ob das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Ne?
So wie es ja aufgetreten ist, wie man das den Medien entnehmen konnte, kann man annehmen, dass sie sehr, sehr bewusst ihren Kurs durchziehen wird. Was ihr Schweigen eigentlich bedeutet, also Schweigen ist ja auch nicht völlig bedeutungslos, was dieses Schweigen eigentlich bedeutet, ob sie damit noch weitere Hintermänner schützen will oder ob es ganz andere Gründe hat, ist schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, jemand, der gar nichts zu verschweigen hat, weil schon alles offen ist, der schweigt nicht. Das Umfeld ist aber ein anderes. Das Umfeld ist eine spezifische Subkultur. Was allerdings schon beunruhigend ist, ist die, sagen wir mal, die Nachsicht, die eigenartige Verquickung, die Behörden bei der Erfüllung ihres Auftrags mit einzelnen Vertretern dieser Subkultur gepflegt haben, die V-Männer finanziert haben und vielleicht gar nicht so recht verstanden haben, was sie damit wirklich finanzieren. Die vielen Pannen in der türkischen Presse liest man, ist davon die Rede, dass Deutschland sich dem tiefen Staat jetzt widmet. Also das ist etwas, was ich nicht glaube, nämlich dass es da Sympathisantenstrukturen bis in die staatlichen Organisationen hinein gibt. Das gab es in der Weimarer Republik. Nichtsdestoweniger ist da so ein unglaubliches Dunkel- und Nebelfeld aufgetaucht, dass man sich also vor 2011 nicht hätte vorstellen können. Und das scheint mir der wichtigste Grund, warum dieser Prozess jetzt so viel Aufmerksamkeit gewinnt. Und zum anderen, wir hatten große rechtsextreme Terrorakte, vor allem den Oktoberfest-Anschlag. Da ist aber der Täter selbst mit gestorben. Bei dem Prozess gegen Martin Wiese ist die Tat vereitelt worden. Dieser Prozess ist der Prozess gegen die größte rechtsextremistische Terrorserie, die wir in der deutschen Geschichte haben, wenn wir die, in der bundesdeutschen Geschichte und in der Nachkriegsgeschichte, klammern wir die NS-Zeit, als der rechtsextreme Terror Staatszweck war, aus, dann finden wir frühestens in der Weimarer Republik so etwas Ähnliches wieder.
Politische Prozesse sind Prüfsteine für die Rechtsstaatlichkeit und auch Leistungskraft eines Verfassungsstaates und auch Lernfähigkeit für das, was man so Gemeinsinn und Zusammenhalt der Gesellschaft nennt?
Auf jeden Fall. Und ich denke, man sollte zwei Dinge im Auge behalten. Zum einen haben wir Verfahren, die die Rechtsstaatlichkeit garantieren sollen. Und ich glaube, da haben wir ganz gute Verfahren. Zum anderen ist ein Prozess ein Prozess. Ein Prozess ist etwas, was sich entwickelt, was nicht vorhersagbar ist. Das ist ja auch gut so. Und wir sollten solche Prozesse mitverfolgen.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker Jürgen Zaruski zur Geschichte politischer Prozesse. Die Fragen stellte Michael Köhler.